Hallo? Hallo, hallo?
Hört uns schon jemand? Hallo, hier ist die Eni von den Maiglöckchen und hier ist dann noch jemand mit mir und wir möchten gerne Ihnen was ganz Tolles heute ans Ohr legen. Ole, ja, sag doch mal,
hier ist der Ole, also der Ole Lehmann. Du hast nämlich gerade gesagt Eni.
Der, ja,
ich bin die Eni. Weil ich meine, gibt es eine andere Eni im
Showbiz? Oh, mittlerweile gibt es ja? Viele Enis, okay, aber keine vielleicht, die einen Podcast macht, weil die noch alle viel zu jung sind dafür.
So. Und wir sind beim Sweet and Easy Podcast. Wir freuen uns wieder, dass wir über ganz viele leckere Sachen reden können. Und wir haben diesmal auch wieder einen wunderbaren Gast. Den darfst du diesmal haben.
Ja, und der Gast kann nicht nur backen, der kann nicht nur lustig backen, der kann auch singen. Das können wir beide auch sehr gut unter der Dusche, oder? Also ja. Du kannst es auch noch besser auch. Als ich, aber...
Als ausgebildeter Musical-Darsteller, ich sag's nochmal, man vergisst es
ja,
immer.
Ja, aber
man
es wäre zu hoffen, immer. Dass du singen kannst. Wie gesagt, ich kann das auch, aber glaube ich, besser backen als singen. Aber sie kann beides. Hallo Jasmin!
Hallo. Jasmin Wagner ist hier, hallo!
Na, ihr Zuckertörtchen.
Darf man eigentlich noch Blümchen sagen, weil eigentlich bist du ja jetzt eine Tulpe oder eine richtige Blume, ne?
Frau Blume.
Frau Blume.
Absolut, also das hat ja auch ehrlicherweise nie aufgehört, aber in den letzten 18 Jahren war das immer so, wenn man über mich redete oder, guckt sie jetzt sauer. Aber seit 2019 habe ich wieder angefangen, Blümchenkonzerte zu geben, was für mich die größte Überraschung war, aber auch überraschend viel Spaß macht. Ich sehe gar nicht ein, warum ich das wieder aufhören soll. Insofern ist Blümchen präsenter wieder als je vorher, ja.
Aber Jasmin finde ich dann doch besser, wenn es um Backen geht, weil dann weiß man, dann ist eine Person auch zwei, weißt du, die Jasmin, die backt und das Blümchen, was singt.
Genau. Das ist die Backblume.
Oder so. Es gibt doch die Bäckerblume. Ist das nicht so eine Backzeitschrift?
Oh Gott, ich
glaube. Die Bäckerblume. Ich glaube,
ich erinnere mich an irgendwas. Bäckerblume?
Ich bin da die Herausgeberin, ehrlicherweise.
Genau. Ja, schon seit Jahrzehnten eigentlich. Ja.
Genau. Bin ja schon 18. Wobei, ich vermute ja, dass sie seit Jahrzehnten backt. Du warst bei uns beim großen Backen, bei der Promi-Ausgabe im letzten Jahr. Mhm. Und du bist auch sehr weit gekommen. Und ich habe die Vermutung, ihr bekommt ja alle einen Coach. Ja. Ne? Muss man dazu sagen. Ich habe die Vermutung, du hast vorher schon gebacken.
Genau.
Die Vermutung ist richtig. Also ich habe seit jeher einen großen Crush, was Süßigkeiten angeht. Ich hatte mal gehofft, dass das besser wird, wenn man erwachsen wird.
Nein.
Es wird schlimmer eigentlich.
Ja,
bei mir ist schlimmer
geworden. Vor allen Dingen, wenn Männer, alte Männer anfangen, Süßes zu essen.
Was guckst du mich dabei so an?
Dann wird es ganz schlimm.
Ich bin froh, dass sie mich nicht angeguckt
hat. Ja, genau. Ja, bei alte Männer, genau.
Moment. Und tatsächlich hatte das früher so ganz merkwürdige Züge und Formen. Also es gab ja zum Beispiel Starbucks Coffee, ihr könnt das gern austuten, nur in Amerika. Und da fand ich das so wahnsinnig besonders, als Starbucks endlich mal in Berlin war. Da gab es diesen einen groß am Hackischen Markt, der war da noch nicht überall, aber das gab es vorher nur in Amerika. Und wenn ich dann da mal war, dann konnte ich mich nicht entscheiden, welchen Kuchen ich da essen sollte. Und dann habe ich einfach 6 oder 7 bestellt. Das ist mit mir überhaupt gar keine Seltenheit.
Kriegst du auch diesen komischen süßen Kaffee?
Nee, da würde ich tatsächlich immer pur bleiben. Tee pur, Kaffee pur. Auch kein großes Milchgedöns. Aber bei so Sweets und Desserts und Kuchen, da bin ich irgendwie hemmungslos. Also es kann einfach sehr gut sein, dass ich dann einfach alle 6 bestelle. Und es kann auch sehr gut sein, dass wenn du mit mir essen gehst, dass ich einfach 4 Desserts bestelle. Und dass ich sie aufesse, das war früher wirklich eine Tagesordnung. Ich war mir gar nicht bewusst, aber ich hatte wahrscheinlich eine komische Form von Essstörung. Denn ich habe in diesen Mampfzeiten schon so 10 Kilo zugenommen und dann habe ich sie auf magische Weise wieder abgenommen. Und ich dachte, das ist völlig normal, weil das einfach so meins war. Und ich hatte sowas wie 3 verschiedene Kleidergrößen im Kleiderschrank. So eine für die Phase, eine für die Phase, die Phase. Es war halt mein Normal, aber mir fiel dann irgendwann auf, das ist schon ein bisschen besonders.
Aber komischerweise hatte ich das früher auch mehr. Also jetzt, also gar nicht so unterschiedliche, Heißhunger nicht, aber gar nicht so unterschiedliche Klamottengrößen. Also ich war nie wahnsinnig schlank oder wahnsinnig dick. Aber ich hatte früher auch das Extrem, je nachdem, wie ich gearbeitet habe, dass ich dicker war, weil ich mehr Süßigkeiten, also wenn ich gearbeitet habe, war ich dicker, weil bei der Arbeit gab es immer Süßigkeiten.
Das ist auch das Schlimme.
Und wenn ich nicht gearbeitet habe, dann sah ich immer super aus, weil dann habe ich mich ganz normal ernährt und habe gegessen, wenn ich Hunger hatte. Aber wenn du drehst und überall, das finde ich ja jetzt gerade so toll, in diesen Corona-Zeiten, überall gibt es ja jetzt nicht mehr so diese Teller, wo man reingrapscht oder Nüsse oder irgend sowas, was rumsteht beim Drehen. Und ich finde, eigentlich dreht man jetzt viel verantwortungsvoller und gesünder.
Stimmt, man kann nicht mehr einfach reingreifen.
Ja.
Ja. Ja, das nenne ich auch mal Kindergeburtstag, weil man wird so ernährt wie Kinder auf dem Kindergeburtstag. Ne? Man sagt, hier sind Kekse und da ist Schokoriegel und da ist noch Naschis. Aber wenn wir nochmal in diese Zeit zurückgehen, dann war immer so eine Obsession mit Zuckergebäck da. Also Zucker, Fett und Teigig, das ist schon immer da gewesen. Ich habe da noch nicht so viel gebacken, aber irgendwann um das Zeug aus Amerika, das ich so scharf fand, ich habe dort ja eine Schauspielausbildung gemacht, also diese Cheesecakes, die gab es hier eine Weile einfach nicht und habe ich angefangen, sie selbst zu backen. So, da fing sie an, die Backliebe.
Cheesecake rutscht auch immer.
Ja, geht auch immer, ne?
Oder? Hier um die Ecke ist ja dieses Princess Cheesecake.
Ja, da waren eben schon mehrfach, wenn wir Pause haben.
Das ist wirklich toll. Also,
es gibt immer wieder neue Sorten.
Yeah. Wir haben letztens einen Cheesecake gemacht, der ist wahnsinnig lecker. Da kommt in diese Cheesecake-Masse Erdnussbutter rein und es tötet einen.
Ich habe ja im Moment so eine Salzphase. Ich mache jetzt immer extra viel Salz in alles Süßes. Zum Beispiel kann ich ein Tiramisu, das soll ich ganz kurz erzählen, das ist super einfach und alle, die das hören werden, bitte nachmachen, weil es einfach und beeindruckend. Man hat also diese Tiramisu-Kekse, Löffelbiskuits, tut die auf dem Teller. Dann macht man eine Tunke aus Espresso und Masala, meinetwegen auch Baileys rein, schön kühl. Und feuchtet die so an. Und die Creme, die darauf kommt, ist einfach nur geschlagene Sahne mit Vanille. Darunter wird Eiweißschnee mit recht viel Salz untergehoben. Und das zusammen ist einfach so eine flockig, leichte, schöne Creme. Dann nochmal den Löffelbiskuit, dann nochmal ein bisschen Tunke drauf und dann nochmal ein Klecks von der Creme. Und dann einfach diese.
Ein bisschen Sabber.
Dann das Kakaopulver. Und im Gegensatz zu dem Mascarpone ist das verhältnismäßig leicht und alle finden es cremig und es ist wirklich cremig köstlich, weil es ja wie so eine Wolke im Mund ist. Und so schnell gemacht, alle sind beeindruckt und es war wirklich pipi einfach.
Ja. Da schon mal ein Rezept, ne? Hat sie gleich mal eben so aus der Hüfte rausgehauen.
Ja, ich sag dir. Ja. Der hat's halt drauf.
Kommst du denn aus dem Haushalt, also deine Eltern, deine Mutter zum Beispiel, haben die denn viel gebacken oder auch gekocht? Also wir reden ja nicht nur über das Backen, oder?
Nein, also meine Mutter ist schon eine gute Köchin. Sie kommt aus Kroatien und hat so eine ganz eigene Form von Kochen und das wird auch immer sehr geliebt. Sie ist aber definitiv keine Bäckerin. Das mag sie auch gar nicht. Also sie hat uns als Kindern, also ich würde das meinen Kindern wahrscheinlich nie antun, aber sie hat uns mal diesen Fertigkuchen gemacht. Der war zwar auch lecker, der mit den Schokostreuseln, aber das ist natürlich einfach auch, einfach nur so eine. Aber das war dann quasi unser Geburtstagskuchen. Und wir waren auch ganz unanspruchsvoll, weil wir waren nichts Besseres gewohnt. Ich erinnere mich, dass meine Oma immer dieselben Kekse gebacken hat. Gute, so zuckrige Haferkekse, Zuckerbutter, Fett, ne? Zuckerbutter, Fett und dann ein bisschen Mehl. Also das waren so die Kekse, die es bei der Oma immer gab. An mehr Köstlichkeiten kann ich mich nicht erinnern. Aus der kroatischen Seite kommt so eine Art Hefegebäck, das immer mit so Nuss gefüllt ist. Das ist nicht besonders lecker. Okay. Also das kann ich nicht sagen, dass es da so eine Prägung gab. Aber vielleicht diesen Notstand, den ich jetzt ausgleichen muss, weil meine Mutter da einfach nicht so wahnsinnig viel Liebe gezeigt hat.
Das heißt, du musst das alles aufholen, was du in der Kindheit an süßen Sachen verpasst hast.
Ja, wahrscheinlich ist das. Das gibt mir irgendwie so Wärme und Sicherheit.
Aber ist auch schön. Ich meine, guck mal, wir haben es ja ausgelebt, aber wenn du, ne? Die kann ja alles noch nachholen, was wir schon ausgelebt haben.
Ja, aber du kannst ja noch mal von vorne anfangen.
Gute Idee.
Okay. So ist ja nicht,
machst du mal kurz alleine weiter, ich bin mal ein paar Jahre weg.
Gleichzeitig, denke ich, ist es natürlich für Mütter heute ein ganz anderer Druck, weil Backen jetzt ja so viel mehr ein gesellschaftliches Thema ist. Das heißt, du kannst jetzt wahrscheinlich deinem Kind nicht nur so eine Tüte aufreißen und Schokostreusel.
Das sieht man allein schon bei diesen ganzen Geburtstagskuchen, wenn das heißt, irgendwie das Kind hat Geburtstag und dann kommen so, also ich habe es jetzt selbst bei uns im Haus erlebt, ja, das Kind wird 3, aber dann soll der Kuchen so und so sein und der muss so und so und dann denkt man, also ein Kind macht einfach nur Hand rein, gerade in dem Alter.
Hand
nimmt
raus,
sich das Stück, Hand raus.
Scheißegal, wie es aussieht. Hauptsache,
es
schmeckt.
Und dann wird's ins Gesicht gedrückt, ne, und gegessen. Also.
Und wenn bei euch jetzt quasi Geburtstag ist, kommen die anderen Mütter mit krassen Erwartungen an dich?
Nein, wenn bei uns Geburtstag ist, ist zum Glück Sommer und dann gibt es eine Melonentorte. Und die ist eine Melone, die halbiere ich längs. Und dann viertel ich die nochmal, dass du praktisch wie so ein langes Schiffchen hast. Und dann schneide ich das so ein in Scheiben und mache oben einen Holzspieker drauf mit so einer Flagge. Dann sieht es aus wie ein Wikingerschiff. Und dann kann sich jedes Kind ein Stück Melone nehmen.
Ah, ist das gut.
Das finde ich so
du
großartig,
schon,
dass meine Kinder nicht im Winter Geburtstag
aber
haben.
Aber du weißt schon, dass das Wort Torte in diesem Melonentorte, das ist jetzt ja nicht gegeben eigentlich. Ne?
Nein,
es ist
aber
aufgeschnittenes Obst, wenn wir jetzt mal ehrlich sind.
Und es ist gesund.
Das ist ja die Geschichte, die du Kindern erzählst.
Natürlich, ja
das
klar.
Das ist eine Melonentorte.
Ja, klar.
Also die halt, also man muss dazu sagen, meine Kinder waren das erste Mal beim großen Backen, da waren sie ein Jahr, also da hatten sie ihren ersten Geburtstag und da haben sie von Herrn Hüms, damals war er noch Pattes jedes Jahres, haben sie von Herrn Hüms so eine Art Milchschnitten bekommen. Das ist so ein ganz dünner, brauner Teig mit einer weißen Creme, die hat er gebacken für alle.
Och.
Also sie hatten jetzt Sternekuchen zum ersten Geburtstag. Wenn ich jetzt was backe,
ist vorbei.
Meine Kinder,
das ist jetzt vorbei.
Die nehmen
sind,
das doch gar
nein,
nicht. Da bin ich auch mit der Melone eigentlich besser bedient.
Verschandelt sind die, jetzt musst du schon
was für eine
patisseriemäßig
Geschichte.
Ausholen da. Ja. Ne? Das ist ja ganz klar. Ja.
Und bei ihrem zweiten Geburtstag, ich weiß gar nicht, hatten wir das da auch? Naja, auf jeden Fall Herr Hüms, ja.
Da kam
gehümst. Sie wurden gehümst. Mit einem Jahr wurden sie gehümst.
Ja, es kommt jetzt immer der aktuelle Weltmeister oder die aktuelle Weltmeisterin in der Patissierkunst bei Eni vorbei, damit die Kinder was Anständiges
haben. Die Kinder haben ja auch schon das Marzipan von der königlich-schwedischen Konditorei gegessen. Also die können, ich kann da mit einem Berliner Spritzgebäck kann ich nicht
kannst
um die Ecke kommen.
Kannst nicht um die Ecke kommen.
So sieht's aus. Aber genau, du musst das aufholen. Was mich ja so fasziniert hat, du hast ja beim Backen so Torten gemacht. Und ich bin ja immer sehr impressed, was unsere Kandidaten machen, weil ich sage mal so, das, was ihr da alles macht, das könnte ich natürlich auch, aber nicht unter dem Zeitdruck. Ja. Und ich bin immer beeindruckt, wenn ihr da aufeinander diese Torten stapelt. Oder du hattest so ein Krümelmonster gemacht, das sah auch so toll aus. Andererseits bin ich immer tief traurig, wenn Christian und Betty da reinschneiden in diese Kunstwerke. Ich dann immer denke, es geht kaputt. Aber machst du solche Torten auch zu Hause für deine Freunde oder für deine Eltern oder wie auch immer?
Ja, das ist ja ein bisschen Fluch und Segen. Die wissen ja jetzt durch deine
dass
Sendung,
dass du es kannst. Also wenn ich jetzt jemanden bräuchte, ich genau. wüsste ein paar Promis, die ich anrufe, also ein paar, die es auch nicht jetzt so, wo es nicht so, aber ich wüsste eine Handvoll, die könnte man anrufen. Ne? Ja, du hast doch da in der Sendung, ich habe es genau gesehen im Fernsehen, ich war sogar live dabei.
Ja, ich glaube, Ingolf Lück wird jetzt nicht beleidigt sein, wenn wir sagen, er hat einen richtig tollen Backklebstoff erfunden, einen neuen, den macht er sogar selber, der kommt aus seinem Mund. Wenn man sich an die Bilder erinnert, wie der da immer rumschleckte und anfasste. Wir haben alle ja leidenschaftlich auch die Kuchen der anderen probieren wollen. Und bei ihm war ich immer so, ich bin schon sehr satt.
Danke.
Ich muss auch immer noch an Olli Bollen. Warst du bei Olli Bollen? Warst du auch dabei, ne? Das war Mareike mit
den
Olli Bollen.
Oh Gott, und Mareike hat auch immer gesagt, Eini! Das ist wirklich auch sofort im Kopf geblieben. Aber du hast ja eine Frage gestellt, ich möchte sie natürlich noch beantworten. Ich bin auch immer noch sehr stolz, wenn ich sowas backe. Und zwar war die Hochzeit meiner Freundin Sophie. Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, die Hochzeitstorte zu backen.
Oh Gott, bist du irre. Mhm.
Ja, ich denke manchmal Gott sei Dank nicht so sehr über Sachen nach. Ich sage einfach, ja, mache ich. Und dann habe ich mir eine Freundin dazu geholt. Und dann haben wir natürlich nicht das tolle Equipment. Man muss natürlich sagen, bei so einer großen Sendung, da wird alles vorbereitet. Und es wird tollerweise auch alles aufgeräumt. Wenn man das aber alles selber macht, auch die Materialien ja dann irgendwie so improvisieren muss, war das schon ein bisschen ein Challenge, aber es geht. Und der Benefit da ist natürlich, dass ich natürlich im Gegensatz zu einer Bäckerei, die ja rechnen muss, so viel gute Vanille reintun kann und so viele tolle Himbeeren reintun kann, wie ich möchte. Und das war dann bei der Torte tatsächlich auch wirklich himmlisch köstlich. Und die Dekoration, das mit dem Fondant etc., das habe ich ja gelernt durch das Coaching, das ist richtig. Aber so ein Coach muss ja auch motiviert werden. Und ich war dann wahnsinnig wissbegierig. Und ich finde es toll, dass ich einfach so die Hemmung verloren habe und einfach sagen kann, mache ich. Mache ich aber auch nicht immer. Für mich ist es aber auch leichter, Nachtisch anzubieten oder Torten oder Kuchen als wirkliche Kocheinheiten im Sinne von Vorspeise oder Hauptspeise, weil das ist ja also viel komplizierter, finde ich. Alles mit Backen ist auf eine Art und Weise, hat irgendwie so eine Grundformel und wenn man die einmal begriffen hat, ist das ziemlich einfach.
Ja, ja, ich glaube, das ist, liegt auch immer individuell an den Leuten. Ne? Es gibt Leute, die können also super gut 10-Gänge-Menüs irgendwie zaubern, haben dieses Multitasking. Ich hatte auch mal, ich musste einmal für einen, für die Familie auch, da meine Tante die und mein Onkel 60. Hochzeitstag und habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, da drei Torten zum, also drei Kuchen, zwei.
Hat der Onkel die Torte in Auftrag gegeben?
Ja, nee, also es war, die wurden überrascht, die wussten es nicht, dass wir alle kommen und so. Es war vor anderthalb Jahren. Und da muss ich sagen, weil ich auch nur einen Tag Zeit hatte und am nächsten Morgen los musste, dieses Multitasking, wenn du drei verschiedene, also es waren ja nicht alles drei Schichttorten, sondern es war auch ein Apfelkuchen und es war das noch und hier und noch ein Chocolate Cheesecake und so, da war ich total stolz, dass ich habe nämlich die Rezepte hingelegt und auch so, aber ich habe mir nie einen Zeitplan gemacht, aber ich war immer so, okay, das ist im Kühlschrank, dann kannst du jetzt das machen und es hat zum Glück alles geklappt. Und es gibt Leute, die können das gut. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Ole, also dieser eine Kuchen, wie schaffst du das bloß? Und es ist für mich das Einfachste der Welt. Also ich glaube, jeder hat da so sein Faible. Ja. Dann, ne?
Das Schöne an den Dreharbeiten zu der Promi-Staffel war ja einfach, das war meine einzige Aufgabe für drei Wochen. Also mein Gehirn war da eigentlich ziemlich glücklich, denn mein Werdegang hat mir ja viele Berufe jetzt quasi beschert. Und wenn die manchmal so alle in einer Woche ausgelebt werden wollen, dann ist es halt anstrengend. Aber zu wissen, ich backe einfach.
Du backst einfach drei Wochen durch.
Und diese Drucksituation ist besonders, ich weiß nicht, ob Gäste, die schon hier waren, darüber geredet haben, aber es gibt natürlich echt eine ganz fiese Sache bei diesem Zeitdruck ist, dass wir ja schon ein gewisses Stresslevel haben aufgrund der Aufgabe, aber wenn man dann immer noch Zucker isst und du hast ja keine Wahl, du musst ja probieren, dann treibst du ja quasi auch nochmal den Blutzuckerspiegel hoch und das macht ja auch nochmal Stress. Also man hat eigentlich, also ich sah nicht besonders gesund aus, denn man muss auch sagen, diese Tage, die fangen sehr früh an. Ich habe kein Tageslicht gesehen für drei Wochen, muss ich sagen.
Hatten wir jetzt auch nicht.
Da muss man auch mal durch.
Da muss man einfach durch. Dafür hat man ja das schöne Studio und die Kuchen.
Ja, ich habe das als sehr glückliche Zeit in Erinnerung.
Ja, es war sehr spaßig.
Auch der Gil, wie wir da immer dann, ach, es war schön, auch überhaupt alle. Das verbindet einen so. Das ist wirklich eine.
Wobei wir es manchmal schade fanden, dass Evi war deine Konkurrenz, ne? Die hat ja nachher, glaube ich, auch gewonnen. Wir fanden es schade, dass ihr nie was schief ging. Wenn du da jemanden hast, dem nie was schief geht, wo du mal herzhaft schadenfroh sein kannst.
Ja, aber das sind dann die Menschen, die gewinnen.
Evi ist wirklich faszinierend. Also das ist.
Aber die ist Sportlerin. Warum kann die sowas?
Das ist eine Sache des Willens. Ne? Das muss man tatsächlich so sehen bei ihr. Denn was es kostet, so eine Leistung zu erbringen, um irgendwie dieses Weltniveau zu haben. Und genau dieselben Mechanismen hat sie eben ans Backen rangelegt. Ja, so. Sie war auch gerade Mutter geworden. Ne? Also es gibt ja so viele Sachen, die für eine Frau, in Anführungsstrichen, normalerweise, das würde ja schon reichen, dass man gerade das zweite Baby bekommen hat. Aber nein, sie macht dann noch Backkurs und geht da durch die Decke. Und
geht noch mit Schokolade und macht dann noch so einen ganzen Baumstamm. Sie war verrückt.
Ja, also es ist wirklich faszinierend. Also, ja.
Wenn deine Mutter nicht gebacken hast, was hast du denn früher an süßen Kram so sonst vernascht als Kind?
Viel dieses Gummizeug, also alles, wir hatten einen Bäcker um die Ecke und da konnte man sich eben so eine bunte Tüte holen, 5 Pfennig, 10 Pfennig. Und natürlich hatte ich nicht so viel Geld zur Verfügung. Es gab diese richtig schlimme Phase, wo ich meiner Mutter immer 50 Cent oder natürlich Pfennig damals aus dem Portemonnaie, ich habe mir das geliehen.
Und mit Zinsen zurückgezahlt.
Und verstoffwechselt.
Genau. Und keiner kann das beweisen.
Und dann hat mich die Bäckersfrau auch immer gefragt, wo hast du denn das Geld, Herr Jasmin? Und ich so, das kriege ich von meiner Mama. Und dann hat sie meine Mama darauf angesprochen, dass sie sich Sorgen macht, weil die Jasmin ja jeden Tag mit einer Mark oder mit 50 Pfennig da war.
Und zu Recht.
Da bin ich dann aufgeflogen.
Damn it.
Gab es Konsequenzen?
Ich glaube schon, dass es würde sowas wie Ärger gegeben haben.
Aber also daran kannst du dich erinnern.
An alle Kinder da draußen, nur jeden zweiten Tag die bunte Tüte.
Also wenn man klaut, geschickt klauen bitte.
Ja, oh, jetzt und gibt's Ärger ich sage auch gleich dazu, ne, wenn man dann auch nur Süßigkeiten isst und nicht die Zähne putzt, kommen Karius und Baktus.
So, ganz genau. Du weißt, wovon du sprichst.
Ja, aber ich war auch immer scharf auf die Zahnfee. Also, kommt ja nur, wenn die Zähne wechseln.
Ja, das haben wir auch beide noch vor uns, ne? Den Zahnwechsel.
Der Zahnwechsel kommt im Alter irgendwann. Aber wenn du so jetzt, also da durch die Sendung natürlich auch, ist es für dich jetzt einfacher, dass du sagst, auch ich backe jetzt auch mal was für mich selbst oder machst du das oder ist es eher immer nur zum Anlass? Weil ich bin ja auch so ein Mensch, ich sitze ja dann manchmal, wenn ich da mal so einen Tag frei habe, denke ich, ach, jetzt ein Carrot Cake, ich habe alles da, mache ich mal schnell. So.
Genau, das schüttelt man wirklich so aus der Hand und es macht irgendwie Freude oder es beruhigt auch. Also Lockdown 1 war definitiv für mich, war Backen Therapie.
Aber es war bitteschön kein Bananenbrot.
Doch, es war wirklich jeden Tag Bananenbrot.
Also wir haben, seitdem wir den Podcast aufzeichnen, hat also Eni eine Aversion, weil wir über Corona sprechen, wir über Lockdown und dann sagen Leute immer Bananenbrot und Eni schmeißt sich
weg. Nein, Bananenbrot ist kein Backen. Also ich bin ganz deiner Meinung. Bananenbrot ist kein Backen. Bananenbrot war aber für mich tatsächlich irgendwie...
Lecker.
Wie soll ich das sagen? Also etwas zu backen hat mir Freude gemacht und Bananenbrot, da hatten irgendwie alle Bock drauf. Und es ist eben nicht so wahnsinnig ungesund, weil es ja immer noch irgendwie mit Banane ist. Und dann habe ich, also ehrlicherweise habe ich nie... Ich habe sowas wie über 50 Bananenbrote gebacken und ich habe nie das Gleiche nochmal gemacht. Die durften sich immer, ich habe gesagt, beim Spaziergang etc., ihr dürft euch was wünschen. Und dann habe ich auch Schokobons reingebacken und ich habe immer irgendwie verschiedene Variationen gemacht und dann natürlich auch gelernt, wie veganes Backen habe ich ehrlicherweise über diese Bananenbrotnummer gelernt, weil ich jetzt weiß, ein Ei ersetze ich mit einem Esslöffel Apfelmus und das kann ich dann auf andere Backwerke noch ummünzen. Also das Bananenbrot ist ja nicht so der Mega-Back-Challenge, aber es hat mich trotzdem glücklich gemacht. Und ich gebe mittlerweile tatsächlich auch Backkurse digital.
Ach, verrückt.
Gerade gestern zum Beispiel habe ich mit Bake Nights Event Twisted Bread gemacht. Das geht dann über Zoom-Meeting und dann kommen dann 12 Leute in meine Küche und ich backe mit denen. Und das finde ich einfach so, so schön, dass ich quasi so meine Back-Personality irgendwie entdecken konnte. Weil ich habe mich immer so selbst limitiert im Sinne von, ja, ich bin jetzt da nur Zweite geworden. Oder ja, das können ja auch andere Leute besser. Aber ich kann eben auch ein paar Sachen ganz gut und ich habe vor allen Dingen Freude daran. Und das ist so schön, wenn ich da mit Leuten bin und denen so ein Twisted Bread beibringe. Also da muss man davon ausgehen, das ist ein Hefeteig, den schichten wir also in 3 Schichten und die ist dann irgendwie süß oder salzig gefüllt und dann schneidest du den ein und drehst es so rum und hast halt wirklich...
Das sieht nachher total hübsch aus.
Was Schönes.
Das sieht sehr gut aus mit einer Schokocreme drin.
Ja.
Geht aber auch in herzhaft mit Pizzabelag, habe ich auch schon gehabt.
Genau, es ist, als ob du eigentlich 3 Mini-Pizzen miteinander verdiddelst. Und dann kannst du auch verschiedenste Formen machen und das ist zum Beispiel etwas, was ich gerade gestern mit denen gemacht habe und dann kommt für mich was Leckeres bei raus. Ich lerne was dazu und
die Leute lernen was auch. Das ist ja auch schön, ja.
Voll Freude,
Ja, Backen ist wirklich, also ich merke das ja auch gerade in dem Lockdown. Ich habe auch Bananenbrot gemacht. Aber nicht nur.
Kollektives ist, Bananenbrot.
Genau.
Ja, es war nur so schlimm, weil auf Instagram hat man ständig ein Bananenbrot gesehen. Ich konnte es nicht mehr sehen. Und dann kamst du noch mit deinem Bananenbrot und da waren auch noch Palmen drauf. Was
not happy. Aber ich muss auch sagen, dass man, wie du schon sagst, in der Lockdown-Phase jetzt in der ersten, das war dann auch wirklich so, einfach, man kann mit so vielen einfachen Dingen was Schönes, gut duftendes machen, was man dann zu Hause essen kann. Und das ist, finde ich, aber man muss sich das auch mal schön machen.
Ja, man hat ein positives Erlebnis geschafft, da wo man das dringend brauchte.
Da, wo Kuchen aus dem Kuchenduft aus dem Ofen kommt, da legt die nieder, sozusagen.
Ist das so?
Ich glaube, das ist ein altes bayerisches Proverb. Ich weiß es nicht.
Ich hoffe nicht, dass es aus Bayern kommt.
Ich kenne es auch. Also klingt total in mir an.
Natürlich.
Und das machen doch auch Immobilienmakler, dass die irgendwie Kekse backen, weil damit es halt
bei
einfach
bei der Wohnungsbesichtigung oder bei der Hausbesichtigung.
Ja, oder Brot oder so, dann habe ich auch schon gehört, dass der Brot, also Brot ist
das
ja so.
Das kann man
ehrlich
ja kaufen. Also viele Bäckereien. Backshops. Viele Bäckereien arbeiten ja auch, also die jetzt so, weiß ich nicht, so Ketten oder so, die arbeiten ja auch mit so künstlichem Duft, ne, der nach Brot riecht oder auch Supermärkte.
Zimt.
Oder so.
Wenn man an Zimtgeruch vorbeigeht, dann will man sofort haben.
Ja, stimmt. Ja. Wenn ich an Zimt denke, denke ich an Zimtschnecken und dann denke ich, die möchte ich jetzt auch sofort haben.
Habe ich gerade vor 2 Tagen gemacht.
Zimtschnecken sind wirklich das Allerbeste.
Es ist also warm aus dem Ofen mit einer leichten Glasur, da schön Kaffee dazu oder auch einen schönen starken Tee.
Oder und.
Einfach so. Braucht da nichts zu. Aber da muss wenigstens so viel Zimtbutter drin sein. In Dänemark, das ist ja ein Land, das darf ja mehr Zimt reinmachen, als EU-normmäßig erlaubt ist. Mhm. Und da kriegst du ja Zimtschnecken, die auch so doll zimtig sind, als würdest du sie dir selber machen. Ne? Weil die hier verkauft werden in Deutschland, die dürfen ja nicht so viel Zimt erhalten, weil Zimt ja tödlich sein kann. Also weiß ich nicht, wie viel Zimt man essen muss, aber...
Hat daran liegt das.
Noch.
Weil ich habe mich auch immer gewundert, warum man das nicht besser macht mit den Zimtrollen hier oder Franzbrötchen.
Man darf hier nicht, genau, bei Franzbrötchen ist es auch so, da darf nicht so viel Zimt rein, wo ich dann denke, ja, in Dänemark würden die das Dreifache reinmachen, weil die dürfen einfach. Aber
als zum Kulturgut gehört wahrscheinlich.
Genau.
Genauso wie die Belgier, die dürfen ihre Pommes noch zweimal in Rinderfett frittieren.
Okay.
Man muss sich ja fragen, warum schmecken die Dinger da so
einfach
geil?
Einfach besser. Ja.
Und das liegt daran, dass die Sachen machen dürfen, die halt verboten sind.
Diese Erdnusssoße.
Diese EU-Normen sind für das Bäckerhandwerk tatsächlich, finde ich, kein Gewinn, weil es bedeutet, alles anzugleichen. Und dann treffen sich alle in der Mitte. Mhm. Und wir haben ja in Hamburg eine Bäckerei von den Herrn Gaues, Broterbe Gaues, nennt sich jetzt Backgeschwister. Und der hat immer so das geilste Brot. Das liegt daran, dass der halt sagt, der Teig muss angefasst werden und der muss ein bisschen angeschwärzt werden. Und das ist laut EU-Norm. Da kriegt er immer Ärger mit dem Herrn EU.
Mit der
klopft ihm immer auf den Finger und sagt so, das geht nicht. Und dann habe ich so eine Reportage gesehen, da wird er dann so leicht cholerisch und regt sich voll auf. Aber es stimmt schon, wenn man versucht, also Europa gleich backen zu lassen, da geht ja ganz viel verloren.
Ja, zumal ja auch Geschmäcker unterschiedlich sind. Ja. Ne? Die Italiener essen ja anders und haben eine andere Zunge als Franzosen oder auch wir Deutschen oder die Polen. Oder wenn man noch weiter geht.
Ja, wie du schon sagst, sowas in der Mitte anzugleichen, ist halt auch schade, weil es ein Handwerk ist. Ne? Und jeder bringt ja natürlich auch seinen eigenen Twist mit rein. Und es gibt Rezepte, die über Jahrhunderte überliefert sind. Und jeder macht es noch anders. Und es gibt ja ganz viel Backwerk, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wo das Rezept weitergereicht wird in die nächste Generation. Und es gibt immer dann, der macht noch so sein Geheimnis mit rein.
Und es gibt Ostbrötchen und es gibt Westbrötchen.
So. Die Mauer in den Köpfen muss weg.
Nein, in den Brötchen.
Du musst jetzt ein Brötchen backen, was Ost und West vereint.
Oh, das wird schwierig. Das heißt eine fluffige Schrippe.
Ja.
Aber eine Schrippe ist ja nicht fluffig. Deshalb macht sie ja satt
dann
und
mach
ein Brötchen.
Bitte eine
Flusche. Es wird ein Flusche.
Ja, mach eine Flusche. So, das ist jetzt deine Hausaufgabe.
Das ist jetzt meine Hausaufgabe bis morgen.
Wenn wir uns das nächste Mal sehen, morgen, dann.
Dann bringe ich eine Westschrippe mit.
Ja.
Okay. Ich gebe mir Mühe. Vielleicht kriege ich das hin. Mal sehen.
Challenge.
In Hamburg, du wohnst ja in Hamburg, ne? In Hamburg bin ich ja immer scharf, wenn ich da lande, meistens am Hauptbahnhof. Dann, mein erster Weg geht immer zur Bäckerei, zu den Franzbrötchen.
Richtig.
In Hamburg am Hauptbahnhof gibt es einen Stand, da haben die Franzbrötchen in wahnsinnig vielen Sorten.
Ja, in
sowas mit Schokolade, mit Milch, Reis.
Streusel.
Streusel ist langweilig, aber Milchreis ist ziemlich geil.
Du als Streuselfetischistin sagst
du? Ja, ich esse die Streusel lieber ungebacken. Ja,
ich finde,
aber
das
mit Milchreis, die esse ich total gerne.
Ja, die sind auch lecker.
Und mit Apfel.
Das ist doch Franz and Friends, oder? Man kann es in so einer Podcast, wir können das ja sagen.
Ja.
Franz and Friends.
Ah, gut, dass du sagst, mir ist der Name gerade nicht präsent gewesen, aber ich finde es auch irgendwie, wow, wie viele Varianten kann man da haben? Es ist alles lecker.
Und bist du auch jemand, der dann da immer steht, also generell auf Franzbrötchen? Weil es gibt ja so auch Menschen, die das gar nicht mögen. Wo ich dann immer denke, also wenn man
es
aus Hamburg kommt, muss
mit
man
Zimt,
es ja,
was, und Butter, was
muss
soll man
es doch
nehmen?
Eigentlich schon mögen.
Ja.
Wenn man
ich komme
aus,
auch
warum
aus
machst denn hier die Franzbrötchen so schlecht? Also jetzt hört es aber mal auf. Wie kann man das denn da so wegreden?
Nein, das meinte ich ja. Das meinte ich ja nur positiv. Es ist Blätterteig, Butter, Zimt.
Ja,
was kann man da
nicht mögen? Die Hamburger
nehmen?
Wissen halt, was die besten Zutaten sind.
Eben,
und haben sie warum heißt es aber Franzbrötchen?
Ja,
könnt ihr mir das mal sagen?
Warum heißt das Franzbrötchen? Weil eigentlich sieht es aus wie ein plattgeklopptes Croissant mit Füllung.
Wie eine Scholle sieht es eigentlich aus ein bisschen.
Ja. Viele traditionelle Backwerke sind ja ein Unfall. Also da wollte man was anderes erreichen und war dann aber mit dem falschen Produkt dann aber auch ganz zufrieden. Das können uns ja vielleicht eure Hörer dann nochmal schreiben.
Stimmt.
Irgendwer ist ja immer schlauer.
Ja, wenn ihr da draußen wisst, warum die Franzbrötchen Franzbrötchen heißen, vielleicht war der Franz dran schuld, dass sie auch so gesagt haben.
Auch schnell googeln.
Ja, mach mal. Ich werde dann irgendwie meinen Franzbrötchen-Fetisch weiter erläutern. Für mich ist das tatsächlich so wie nach Hause kommen. Ein ganz, ganz wunderbarer Geschmack und auch was Beruhigendes. Also wenn was blöd läuft, dann so ein Franzbrötchen essen macht wieder
glücklich, oder?
Macht es irgendwie besser. Und als ich meinen Mann kennenlernte, der jetzt mein Ex-Mann ist, aber als ich ihn kennenlernte vor 10.000 Jahren, der ist ja Schweizer und war viel in Berlin gewesen, der kannte das noch nicht. Also es ist ja erst vor ein paar Jahren so gewesen.
Vor 3 Jahren gab es, glaube ich, erst Franzbrötchen in Berlin. Ich musste immer nach Hamburg, um Franzbrötchen zu essen.
Genau, es gab einfach wirklich deutschlandweit keine und es war eine Hamburger Spezialität und ich weiß nicht, was dann anfing,
und
dass
weißt,
es so
was
auf Reise
verrückt
ging.
Ist, Christian Hüms macht jetzt Franzbrötchen in der Schweiz.
Ach, vielleicht.
Der ist verrückt.
Wild. Ich habe das ist die Globalisierung, die ist schuld.
Also es ist genau wie mit der Currywurst, es spaltet so ein bisschen, beziehungsweise man weiß nicht so ganz genau, wo es herkommt, aber es ist ganz klar, ein Hamburger Gebäck steht hier, also ein Feingebäck, das in der Hamburger Küche zu finden ist. Und der Name ist möglicherweise eine Reminiszenz an die Hamburger Franzosenzeit 1806 bis 1814, das war der die Franzmann. Besetzung. Die Besetzung der Franzosen aus dem Kaiserreich. Eine Überlieferung zufolge gab es damals ein längliches Franzbrot, das dem Baguette ähnlich war. Ein Hamburger Bäcker soll danach ein solches Franzbrot in der Pfanne mit Fett angebraten haben. Daraus soll das heutige Franzbrötchen entstanden sein. Historiker Dirk Britzke ist allerdings der Meinung, alles, was sie dazu finden, egal ob gedruckt oder im Netz, ist pure Spekulation.
Ja,
wir werden es nicht wissen.
Würde man ein Baguette in eine Pfanne packen?
Ist ein ähnliches Baguette. Aha. Ein Franzbrot war ein ähnliches, also nicht Baguette, aber ähnlich.
Vielleicht hat er versucht, so diesen armen Ritter nachzubasteln.
Ja. Ah, das könnte auch sein.
Ich meine, wenn du Fett, wenn du jetzt, sagen wir mal, also du könntest ja schon ein Brioche nimmst, oder ein Croissant ist ja schon Blätterteig.
Ja, aber wenn du das nochmal in Butter brätst in der Pfanne, was
dann
passiert?
Ist es auch, wenn du es anschaust, schon direkt auf der Hüfte eigentlich, weil, ja.
Da fällt mir gerade was ein. Hier gibt es ein Café, was ich sehr gerne besuche, und die haben immer Croissants ganz frisch belegt mit, was man möchte, also Käse oder Salami oder auch so Frischkäse. Und dann machen die das in so einem Kontaktgrill flach und rösten
das
es.
Das kenne ich aber
und
auch.
Und das ist sehr lecker. Das sieht auch aus wie ein Franzbrötchen. Ja.
Aber ich finde es schon wirklich irre, dass das wirklich ein Gebäck ist, was nur so in einer Stadt, ne? Also was man so...
Ja.
Also finde ich schon.
Das ist wie das Berliner Splitterbrötchen.
Ja, ganz genau.
Das ist auch was Feines. Ja. Und es schmeckt tatsächlich nur in Berlin richtig. Genauso würde ich auch allen Leuten sagen, die denken, sie wissen, wie gut ein Franzbrötchen schmeckt. Denen würde ich sagen, kommt nach Hamburg, da schmeckt es wirklich gleich nochmal besser. Eine Backkuriosität, wenn ich jetzt auch mal einen Themenbereich vorschlagen darf, ist etwas, was mir gerade aufgefallen ist. Ich stand da auch in der Schlange, by the way. Ich stand schon oft für Backwerke in Schlangen. Ich würde gerne wissen, wie das bei euch ist. Also in New York kann man zum Beispiel in Schlangen stehen, wenn man so ein fucking Cronut mal kaufen möchte.
Dominic Ansel, genau.
Und dann war ich da immer in der Schlange, und dann waren die immer alle. Und es hatte ja den Wahnsinn gehabt, dass die Leute um 6 Uhr sich angestellt haben, damit um 8 Uhr der Shop aufmacht, und dann wurde immer Kaffee ausgeschenkt. Und dann dachte ich, das sind ja Bekloppte, aber ich stand dann auch in dieser Reihe.
Aber war er so lecker?
Ich habe keinen bekommen, bis heute nicht.
Also der aktuelle Cronut bei Dominic Ansel in New York ist gefüllt mit Salted Caramel Creme, und da war ich kurz davor, nach New York zu fliegen heute. Aber ich habe es nicht zeitlich nicht.
Aber jetzt sind die, also ich meine, es gibt ja auch gute Dinge an dieser neuen Zeit. Da hat man jetzt wahrscheinlich mehr Chancen, so einen abzugreifen. Ne?
Ja, also es ist wohl immer noch so, dass die dort wirklich immer noch Schlangen stehen. Jetzt gerade in Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht.
Ist die Schlange
wobei,
vielleicht doppelt so lang?
Vielleicht ist sie doppelt so lang, weil sie nur alle abholen oder so. Es liegt auch daran mit der Schlange, dass Herr Ansel gesagt hat, er macht nur am Tag 500 Stück, weil die irgendwie frisch sein müssen. Und 500 Stück ist natürlich, selbst für eine kleine Bäckerei, die er da nur hat, die ist ja glaube ich gar nicht so groß, ist natürlich dann, weil sich das so rumgesprochen hat.
Ja, ich habe von einer gehört, die hat da einen gegessen, und die war jetzt not so.
Ich sehe halt immer nur Bilder und finde das sehr interessant. Also so eine Mischung aus Donut und Croissant, und die Füllungen und die Glasur, das ist natürlich auch immer sehr, das ist schon sehr Patisserie, finde ich. Und ich würde einfach gerne mal einen probieren. Ich glaube,
also
dass der sehr schmeckt.
Also wir haben mal welche gemacht beim großen Backen. Ja. Der war okay.
Also Herr Ansel hat jetzt auch vor 2 Jahren ein Backbuch rausgebracht, wo er das Rezept auch veröffentlicht. Und es ist schon viele Schritte, muss ich sagen. Es ist schon sehr aufwendig.
Ja, es ist aufwendig. Ich habe nämlich auch im Coaching zur Sendung zum großen Backen das einfach mal probiert, weil wir mussten irgendwas mit Blätterteig machen. Und sehe ich schon ein, also meiner war bestimmt nicht so, das Niveau war schon ganz lecker, aber ich habe das auch wahrscheinlich richtig schlecht frittiert, weil das war einfach nur fettig und so.
Ja.
Aber ging schon mal in die Richtung, aber man sieht, dass es natürlich nicht so einfach ist. Es war ein sehr kompliziertes Gebäck. Und in Hamburg hat jetzt ein Donut-Shop aufgemacht, und vorgestern, da war Samstag, da dachte ich, gehe ich doch mal hin und greife so einen Donut ab, weil wir haben halt richtig viel Alkohol getrunken. Und dann dachte ich, so ein Donut wäre ja ein super Schwamm
für dieses Alkohol. Alles auf.
Ja, für dieses Alkohol-Dings. Und dann standen die Leute da so und ewig, und dann dachte ich, in Hamburg anstehen für Donuts. Na gut, haben wir das halt kurz gemacht. Und dann habe ich mal nach vorne geguckt. Da steht da so einer und erklärt in aller Ruhe jeden einzelnen Donut die Vorzüge, die Kalorienzahl und sowas alles. In der Seelenruhe. Das dauert eine halbe Stunde pro Kunde. Und dann habe ich gesagt, so, ich komme mal montags. So montags um Viertel nach 8.
Das finde ich aber auch mutig.
Aber es ist doch interessant, dass man sich anstellt für so Dinge, ne?
Ja, ich glaube natürlich in New York ist das natürlich auch, da gibt es ja so ein, zwei Sachen, für die man anstellt auch. Also einige Sachen sind natürlich sehr regional, also wenn du ein gutes Pastrami-Sandwich willst, dann gehst du halt zu Katz und oder Katz.
Ich habe Katz. Ja, aber Katz, ich habe gerade überlegt, wofür ich mich mal Deli angestellt habe. Ich glaube,
du warst also halt schon immer in der Quelle.
Für sowas Fancy-mäßiges nicht. Ich weiß nur, mein Freund und ich, wir sind ja jedes Jahr in London und in Soho gibt es eine Bäckerei, die heißt Maison Berthaud oder Berthaud, Maison Berthaud. Eine auch Osteuropäerin, wo mein Freund Frank immer sagte, be careful, she speaks German. So, das heißt also bloß, also die hat da ganz lustiges, eklektisch eingerichtetes Café und aber die Kuchen und die Eclairs, ein Eclair 5 Pfund, glaube ich, aber also sowas habe ich noch nicht gegessen. Riesige Eclairs mit ganz viel Vanille oder was auch immer Füllung drin und so. Und da muss man dann manchmal am Sonntag auch, ich meine, jetzt weiß ich es nicht, aber man muss auch, man kriegt kaum einen Tisch, wenn man was mitnehmen will, du musst da auch mal anstehen.
Also dafür bei meiner Freundin Johanna stehe ich manchmal so an, aber das liegt jetzt eher an Corona, ja, dass gut. man halt eine Schlange und weil es nur noch To-Go gibt. Genau, aber da stehe ich dann auch an für meinetwegen eine wilde Hilde oder irgendeinen Käsekuchen. Aber sonst also glaube ich noch.
Schmeckt eine wilde Hilde?
Die wilde Hilde. Ach, da muss ich ja sagen, ich bin die Einzige, die außerhalb dieser Familie das Rezept hat. Ich darf es auch nicht rausrücken, weil sonst Todesstrafe und so. Die wilde Hilde ist ein Käsekuchen, aber der ist sehr speziell und der ist so ganz schlotzig, klitschig. Der rutscht so ganz gut, ist ein heller Käsekuchen mit einer leichten Vanillenote und dann sind da so Himbeeren drin und der hat oben noch so ein, der hat oben noch so Zeugs drauf.
So Baiser?
Ja, nee, nicht so Baiser, so ein Zwischending zwischen Baiser und Creme. Mhm. Die wilde Hilde ist sehr lecker. Die muss ja eigentlich Johanna mal sagen, die muss ich mir mal im Laden machen.
Die muss ich auch machen.
Weil selber backen, die schmeckt von Johanna, schmeckt die dann
ja,
besser.
Ja, das ist wahrscheinlich so aus der Hand geschüttelt. Meine Nachbarin Margret, die Backnachbarin, die macht einen Tränchenkuchen. Da ist so eine Baiser-Schicht obendrauf und der kristallisiert so ein Tränchen.
Also die so wie Tropfen so aussehen, die so glitzern.
Ja. Tränchenkuchen, auch köstlichst.
Das habe ich auch schon mal gesehen, wo ich mich gefragt habe, wie wird das gemacht? Da muss das Baiser irgendeine bestimmte Konsistenz haben, dass das durch die Wärme dann, glaube ich, sich so entwickelt.
Ich habe noch gar nie gewagt, nach dem Rezept zu fragen. Immer wenn ich Bock habe, den zu essen, sage ich, Back, Nachbarin, back.
Mach es. Ja. Ich brauche wieder Tränenkuchen.
Ja, nee, aber es gibt so Sachen, so wilde Hilde, das ist schon lecker. Doch dafür würde ich, glaube ich, anstehen. Und ich würde auch immer anstehen. Für Johanna hat ein kleines Törtchen. Die Törtchen bei ihr haben immer Namen. Mhm. Ich glaube, es war die Bertha. Das war ein Frischkäsetörtchen mit Himbeeren und das war Ziegenfrischkäse und es schmeckt auch ganz lecker. Und sie hat aber auch noch so ein Schokotörtchen. Es hat auch so einen lustigen Namen mit so einem Karamellkern. Ja, also kann ich nur empfehlen.
Sag mal, wie das Café heißt.
Das heißt Verzuckert. Das ist in Friedrichshain in der Schreiner Straße.
Ich denke gerade an das Café Jubel. Ich weiß nicht, ob du das schon
kennst. Oh, das kenne ich natürlich auch. Oh, das ist auch so lecker. Ja, und solche Törtchen sind das, wie bei Café Jubel.
Ja, es ist ganz, also das ist wirklich sehr künstlerisch und sehr fein gearbeitet. Und da kriegt man auch manchmal so neue Geschmäcker mit. Also so, ich hatte neulich auch so ein Crumble, was Nussiges, Pflaume und dann aber Ziegenkäse-Mousse irgendwie so.
Da drin, ne?
Ja.
Oh, das war gut. Sanddorn, Pflaume und Ziegenkäse ist schon auch
oder
lecker.
Oder Sanddorn, Pumpkin, blalala, sowas. Also die haben übrigens meine Hochzeitstorte damals gemacht.
Oh, was war da drin?
Ja, da muss man ja, also das ist richtig toll am Heiraten, dass man halt irgendwie dann ja so ein Probeessen hat für die Torte.
Hatte ich nicht. Ich habe einfach zu Johanna gesagt, mach mal.
Gut.
Weil und dann hat sie gesagt, wie? Und ich besser, ach so, das lecker ist. Das Einzige, was ich haben wollte, waren, weil die Torte ja immer sehr süß ist, wollte ich herzhafte Macarons dazu haben und hatte dann 300 Macarons.
Mit Leberwurst dann oder was?
Nee, mit Frischkäse und getrockneten Tomaten gab es welche. Dann gab es welche mit Gorgonzola und Birne. Und es gab noch irgendwas Drittes mit Nuss.
Die Hörerinnen und Hörer werden es wissen, du erzählst die Geschichte schon zum dritten Mal.
Ja, und ich könnte diese Macarons, also Ich muss Johanna irgendwann nochmal Geld zustecken.
Vielleicht kommen so Kommentare, so, es war das und das.
Wir laden mal Johanna ein und dann werde ich sie hier verpflichten, das nochmal zu machen.
Ich glaube, Johanna wird morgen erscheinen zu einer weiteren Folge.
Das klingt aber auch toll, wenn man jetzt so einen kleinen, so einen Schwarzbrotkern so da reinmacht oder so, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Meine Hochzeitstorte, ich konnte mich natürlich nicht entscheiden, dass es nur eins ist. Ich wollte, dass jede Schicht was anderes hat.
Und das hatte ich auch.
Das macht ja auch
Freude. Das finde ich auch, ja, das finde ich auch toll.
Genau, dann kann man nämlich 4 Stücke essen.
Hattest du 4 Etagen?
Wir 4 hatten Etagen, 3. Ja, ja.
Wir hatten 3 und das war ganz schön viel. Ich weiß nur, eine blieb komplett übrig und die hat dann meine Schwiegermutter mit zur Arbeit genommen und da hat es keine Viertelstunde gedauert, da war die alle. Das war, glaube ich, die unterste Etage, die größte.
Ja, ist herrlich.
Ja, und was war alles drin?
Also die unterste Etage hatte tatsächlich auch irgendwie, glaube ich, sowas mit Pflaumemohn und dann wurde es mal schokoladig, mal fruchtig etc. pp. Es gab auch ein kleines Unglück, weil die unterste Etage war durch die großen Pflaumen gar nicht so stabil und ist dann so eingekracht. Und dann war da die Braut, stand vor 3 Etagen und wusste, es sollten 4 sein. Also worauf man dann so, ach, ist witzig, also man wird wirklich an Stellen so, zu so einer komischen Person, die dann auf einmal, obwohl alles wunderschön ist, sich über irgendwie darüber ärgert. So.
Das hatte ich gar nicht. Lustigerweise, bei unserer Hochzeit war es ja so, dass alle alles gemacht haben. Das war echt lustig. Also Johanna hatte ich ja sowieso eingeladen und Lydia ist ja meine Make-up-Frau. Die beiden hatte ich sowieso eingeladen und Johanna sollte sowieso noch die Torte machen.
Ja.
Und Lydia hat mich dann an dem Tag sowieso noch geschminkt. Und dann hatte der Onkel von meinem Mann, der hat das Fleisch mitgebracht fürs Essen und ein Freund von Tobi hat dann den Koch gemacht für alle. Also das war, ach, irgendwie schön. Ging das alles ineinander, ja, über. Super. Die eine Tante hat dann irgendwie gesagt, ja, sie macht die Blumendeko. Wie, also wir wollten keine großen Geschenke, sondern dass alle irgendwie diese Party zusammen machen. Ne?
Super.
Und dann hat die Blumendeko gemacht und die meinte, ja, und Bräute sind ja immer zu schwierig zu meinem Mann, ne? So Tante Gitte. Mhm. Ja, wie soll denn das aussehen? Und ich so, mach einfach hübsch. Und damit konnte die nicht umgehen, dass die Braut einfach sagt, mach einfach hübsch.
Das ist mir zu allgemein.
Ja.
Was bedeutet hübsch?
Mach besser.
Ja, weil ich war an dem Tag, glaube ich, sehr gelassen, weil eigentlich bei unserer Party, das fand ich so schön, es ist jetzt nichts schief gegangen oder so, ich kann mich zumindest an nichts erinnern, aber es war einfach nur so ein Fest mit lustigen Leuten und man hatte Spaß und ich hatte zum Glück nicht diese lustige Abfolge, die ja manche Brautpaare sich einstudieren.
Ne?
Oh, furchtbar. Das hatten wir alles nicht. Schlimm. Bei uns war es einfach nur, wir treffen uns lustig und dann sind wir verheiratet und dann feiern wir alle und dann ist witzig.
Ja.
Und was wirklich witzig war, ich habe ja dann auch Besuch bekommen, einen Tag vorher sind wir haben in Kopenhagen gefeiert, sind die Gäste alle angereist und alle Frauen haben sich an dem Tag vorher mit mir in den Saal, wo wir gefeiert haben, wo wir gegessen haben, der andere Saal, wo wir getanzt haben und so, der war eine Etage tiefer, haben sich fast alle Frauen den Tag vorher mit mir getroffen und haben so Papierpompons mit mir gemacht und die Tische eingedeckt. Also das haben wir alles so zusammen gemacht für den nächsten Tag. Und das war eigentlich sehr schön, muss
klingt
ich sagen.
Toll. Das klingt super, ja.
Weil dann
das
alle ja auch stolz sind, weil sie was dazu beitragen. Und das macht es ja noch besonderer, weil alle so ganz viel Liebe da reingeben.
Ja.
Finde ich ein gutes Konzept.
Das war eigentlich super. Ach, diese Macarons.
Also sollte ich jemals heiraten, ich glaube, meine Hochzeitstorte wird rein Cheesecake-Torten sein.
Aber das wird schwierig, stapeln, da müsstest du jede einzelne und dann immer so Etagerenteller übereinander. Weil das aufeinander, wobei ich muss schon sagen, ein kleiner Spoiler.
Ja.
Es gibt Menschen, die können Cheesecakes aufeinander stapeln. Ich darf jetzt noch nicht sagen, wer und wie. Allerdings habe ich mich auch sehr gefragt, wie hat sie das gemacht? Aber es ist eine Frau gewesen, wo ich dachte, wow, und das mit Cheesecake.
Mhm. Siehst du? Guck mal, schon Frage beantwortet.
Da hätte ich jetzt schon die Bäckerin für deine Torte.
Ja, so.
Peng. Aber ich glaube, es waren nur 2 Etagen.
Es ist möglich.
Das müssen doch auch nicht 4-5 Etagen sein, oder?
Na doch, sowas.
Ja?
Ach, ich finde schon sowas.
Weil nächstes noch sind dann 8 Etagen. Immer doppelt.
Immer höher, immer weiter. Ich weiß noch, Günther Körfer, das ist der bei uns beim großen Backen bei den Profis dabei ist, der hat ja für die schwedische Kronprinzessin die Torte gemacht, für Victoria.
Was für ein Druck.
Ja, und die war ja wirklich mehrere Etagen, die Torte war ja höher als er nachher. Also die Etagen waren nicht aufeinander, die waren immer so auf so einer Etagere, wo jede Etage dann die ganzen Torten immer drauf waren. Aber das hat er mir mal gezeigt und er war richtig aufgeregt und er wusste auch nicht, weil die müssen ja dann immer die Torte anschneiden. Ich finde, bei einer Hochzeit ist ja immer lustig, wenn du anschneidest, ne, hat Frau die Hand oben oder unten. Und da war es so lustig, weil der Bäcker oder der Konditor mit anschneiden musste. Und ich weiß gar nicht, er hat noch erzählt, Victoria war total aufgeregt und er kennt sie halt schon, seit sie ganz klein ist. Ne? Und dann haben sie zusammen, haben dann die Torte angeschnitten, weil sie nicht genau wusste, wie. Und er war auch so. Oh. Und ja, das erzählt er immer noch mit sehr viel Freude. Ach, Hochzeitstorten sind schon was Feines. Deshalb finde ich das ja umso bewundernswerter, dass du deiner Freundin eine gemacht hast. Gab es da irgendwie dann auch Jubel oder war die enttäuscht von irgendwas?
Nee, also die war einfach überwältigt und ich auch. Also es war einfach so schön und dann hat ja auch jeder, der es gegessen hat, natürlich, ich meine, das ist natürlich auch nett, ne? Dann loben alle, was man da so gemacht hat und finden es besonders. Und die Kinder sich draufgestürzt. Es gibt so tolle Fotos wie diese, weißt du, wenn so ein kleines Kind zum ersten Mal so eine dreistöckige Torte sieht, dann sind die Augen so groß und die können es gar nicht fassen. Und wir haben ganz viele von diesen Bildern und ja, also das hat mich natürlich am Ende auch sehr glücklich gemacht.
Ja. So, ja. Wie ist denn es dann so mit Backwerken, wenn du so Süßes magst, backst du auch so herzhafte Sachen, sowas wie Pies oder. Also ich mache ja sehr viel Zeug im Ofen mit Kartoffeln und Sahne und Bacon und backe da auch so Sachen. Butter. Und ich backe auch viel Brot.
Ja, ich habe, als wir eingehen, so ein bisschen
hier
über
Brot
geredet.
Hier sitzt auch ein Brotspezialist. Ne?
Ja. Ja, nee, Spezialist nicht.
Er hat einen Sauerteig, der hat einen Namen.
Ja, hau raus, wie heißt der?
Nein, der hat keinen Namen, ich weiß nicht, wie du darauf kommst.
Der heißt Sauerteig. Manchmal redest du so vom Sauerteig, als hätte er einen Namen.
Er hat keinen Namen, aber er hat ein Gewissen, glaube ich. Und eine Seele.
Ist es so wie beim Kefir, dass man ihn dann immer so weiter...
Ja, genau. Du musst ihn immer füttern und so, ja. Oder du kannst ihn halt auch mal im Kühlschrank stellen, da kann er dann auch 10 Tage, 2 Wochen ohne Füttern bleiben und dann kann man ihn wieder anfüttern und so, ja. Ich muss wirklich sagen, dass mir die Sauerteigbrote sind bekömmlicher einfach. Also man kann da mal eine Scheibe mehr von essen und man ist nicht so, ich back auch mit Hefe, klar, aber ich habe das auch, wie viele in der Corona-Zeit im ersten Lockdown habe ich angefangen, wie geht denn das? Ich finde es total spannend, dass man durch Mehl, Wasser, Wärme und Zeit ein so tolles Triebmittel, also wirklich das natürlichste Triebmittel herstellen kann und die Brote sind einfach lecker, muss ich echt sagen. Das ist wirklich schön.
Das habe ich tatsächlich ausgelassen bisher, aber als ihr vorhin auch schon über Brote redete, da dachte ich, ja, wäre auch irgendwie toll. Also es gibt ja gerade etwas, das heißt Wunderbrot, das machen Freundinnen von mir, das sind nur Samen, die musst du so quellen lassen und dann backst du das und dann ist da kein Mehl dran. Das ist so, ein Samenbrot.
Das sind so Paleobrote, ne? Ja, weil das kenne ich aus Dänemark, da hast du auch so, also da hast du so Kornmischung, das ist ganz toll und dann machst du nur ein bisschen Öl drunter und manchmal kannst du auch noch ein Ei mit drunter quillen. Und dann lässt du das in dieser Backform einfach dann so in den Ofen kurz, nee, gar nicht mal quellen. Okay. Die backen das direkt und das finde ich total lecker. Und komischerweise denkt man, es sind ja nur Körner, wir halten die zusammen, aber es funktioniert.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, aber es ist wirklich spannend und tatsächlich auch super lecker. Also ich liebe ja auch als Norddeutsch natürlich dieses Korn-an-Korn-Konzept, diese großen Schwarzbrote.
Deshalb bringe ich auch immer aus Dänemark Brot mit. Ich importiere hier sehr viel Sahne.
Halt auch so kauen, ne? Dass man so richtig kaut, sodass der Kiefer fast
es schmeckt
wehtut.
Halt auch anders, finde ich, als wenn du jetzt so Graubrot oder sowas isst, ne?
Ja.
Ich bin ja auch großer Pumpernickel-Fan.
Ja, genau. Auch liebe ich auch sehr.
Sehr lecker. Genau. Gerade weil man so schöne kleine Häppchen draus machen kann. Ne?
Du denkst schon wieder an
Pumpernickel. Ich bin schon wieder hungrig, das ist einfach schlimm.
Nee, aber da musst du dich mal rantrauen an Brot. Also ich weiß noch, mein erstes Brot war eine Brotmischung im Osten, das war ein Zwiebelbrot, das war eine Brotmischung. Das habe ich mit meiner Mutter ausprobiert, glaube ich. Und das haben wir gebacken, das war sehr lecker. Und da bin ich so aufs Brotbacken gekommen, weil ich Brotbacken echt toll finde. Ich finde es ja auch toll, wenn du Brote backst, wo du schon den Belag mit reinbackst.
Ja.
Das mache ich auch öfter, also das dann meist, aber Hefebrot, ne, so flach ausrollen und dann machst du dir lecker Belag schon drauf, Käse, Salami, irgendwas und rollst es zusammen und backst es dann als Brot.
Schlau.
Und dann kannst du immer Scheiben wirklich so nehmen und so hast alles in einer Hand, da fällt nichts runter.
Neulich habe ich, das muss ich jetzt mal ausprobieren, ein Spicy Kürbis Knoblauch-Cheddar-Brot. Das muss ich ausprobieren. Das sah nämlich sehr,
ist überhaupt
sehr lecker.
Ziemlich toll.
Also der Kürbis wird dann vorher auch irgendwie im Ofen ein bisschen mit Chili und bla, der wird schön angeröstet und so, dass der weich ist. Und dann machst du auch nachher, also ich glaube, das war ein Sauerteig, ein Roggensauerteig. Mhm. Und dann wird der auch nachher auseinandergebreitet und immer so ein bisschen von dem Kürbis rauf. Dann Cheddar raufreiben und dann falten, ein bisschen wieder eine halbe Stunde stehen. Und das machst du 2-3 Mal. Mhm. Und dann vermengt sich das alles. Und da habe ich nur ein Video gesehen, aber das will ich nicht nächste Woche mal machen. Das sah sehr lecker aus.
Sehr gut.
Ja.
Mein neuestes ist tatsächlich so Nudelteig selbst machen. Ich bin gerade eine ganz ambitionierte Ravioli-Befüllerin. Mhm. Und da dachte ich auch, wie schwer das sein muss. Und dann ist es natürlich überhaupt nicht
so leicht. Ich finde immer nur, die Überwindung, Nudelteig selber zu machen, ist so.
Es sind ja nur 3 Zutaten.
Ja, aber die, ich finde so, der Teig muss dann genau so sein, dass er durch diese, ich habe so kleine Kapseln, wo du halt auch dann so Spirellis machen kannst oder Spaghettis oder wie auch immer. Und dann musst du den oben in die Maschine reinstecken. Und dass der genau die Konsistenz hat, dass die Nudeln dann nicht abbrechen und so. Ich weiß nicht, irgendwie bei Nudelteig, ich habe es so schon einfach. Zweimal also, gemacht, es ist eigentlich einfach.
Mein Freund ist ja großer Pasta-Fan. Und
aber
wir
das
haben,
ist sowas, kennst du das, wenn man so, wenn man es macht, ist es okay. Aber erst mal dahin zu kommen, dass man es macht.
Die Überwindung, ne? Wenn man weiß, es sind mehrere Schritte, man hat damit zu tun. Aber da mache ich das so wie bei deiner Hochzeit mit den Pompons. Diese, ich lade die Leute, die mit mir essen wollen, dann schon früher ein. Wir machen es alle zusammen und es ist dann sind alle so glücklich, weil sie haben alle dazu beigetragen. So.
Ja. Ich mache das auch manchmal so, dass ich die Philips Nudelmaschine, die bei uns
da zu Hause wollte ich gerade sagen, die habe ich gesagt, funktioniert die super. Die ist super, weil du machst oben die Zutaten einfach rein und wenn die Wasser braucht, sagt die dir das.
Ja. Ah ja, sowas.
Nein, ist wirklich, also mein Freund hatte, weil der so ein großer Pasta-Fan ist und wir haben mal gesagt, gerade frische Pasta ist schön, wenn du so Pasta-Gerichte hast wie Pasta Aioli, wo also nicht viel Zutaten, ne, wo die Pasta auch schmecken muss und so. Und er wollte halt auch mal andere Mehlsorten ausprobieren, mal Linsenmehl oder so, mal ein bisschen damit experimentieren. Und dann sagt er immer, ach, da, die haben da so eine Nudelmaschine und bla, und dann war Weihnachten irgendwann vor ein paar Jahren und dann sag ich, ach komm, ich schenke dir, er hat mich noch beraten lassen und so. Und ich bin bei sowas ja immer sehr, sehr skeptisch und es ist wirklich so, du stellst die hin, das ist auch ein großes Ding mit so einem Rührwerk drin und dann machst du die aus. Schaltest die an, machst die auf und dann schüttest du einfach Mehl rein, da ist eine Waage mit drin und dann zeigt er dir halt, ich glaube, bis zu 650 Gramm Mehl kannst du reinmachen und dann legst du den Deckel drauf und dann errechnet er automatisch, wie viel Flüssigkeit du brauchst und das kann halt ein Ei sein und Wasser oder auch nur Wasser, dafür hast du halt auch einen Messbecher, dann steht da eben halt 140 Milliliter so und dann schaltest du die an, dann rührt die in eine Richtung, du machst langsam die Flüssigkeit rein. Nach 3 Minuten Durchmengen dreht sie in die andere Richtung und da sind so Schablonen vorne drauf, die du auswechseln kannst und presst dann die Spaghetti raus, die Lasagneblätter, die Verfalle, die und ich muss wirklich sagen, ich bin selten jemand, der für so ein Gerät so schwärmt, aber du hast in 5 Minuten frische Pasta, die du sofort kochen kannst.
Ich habe das letztens auch gehört, wo ich dann dachte, weil ich habe ja eine Maschine, also ich habe ein Küchengerät, wo du rühren lassen kannst, also musst du es nicht mit der Hand machen. Und ich habe auch diese Scheiben, die man da reinspannt, um die rauskommen zu lassen. Aber dann habe ich das auch bei Instagram bei einer Freundin gesehen, dass sie diese Maschine hatte, wo ich dachte,
Ich dachte immer erst, nee, und das ist jetzt
ja man steht davor und dann kommen die da so raus. Ja. Das ist viel geiler. Bei meiner Maschine muss ich die noch halten. Damit
komm
die
auf
nicht
den Teller, komm auf.
Ja, dann hast du kleinen Schaber und schabst es halt immer so ab, ne, wenn du die gewisse Länge hast und so. Und wir haben jetzt neulich auch einen Freund eingeladen und der liebt Spaghetti Carbonara und das ist ja auch eigentlich recht einfach. Und da finde ich, müssen frische Nudeln zu irgendwie und das ist wirklich toll.
Das ist das Interessante mit dem Geschmack. Mhm. Wenn wir ihn jetzt immer mehr ausbilden und ausprägen, dann wird man halt wirklich so nerdy. Ne?
So wie, man wird so auch wählerischer. Ja. Das habe ich auch schon gemerkt bei vielen Sachen.
Also früher, Sekt war vollkommen okay und jetzt weiß man ja, Champagner schmeckt gut. Man weiß auch, das ist schon der bessere Champagner, schmeckt doch besser. Und dann wird man schon irgendwie so,
man merkt
okay,
auch, das
du
ist
hast
ein
nur
Sekt,
Prosecco.
Das ist ein Cremant.
So. Ein Cremant, genau.
Und es ist wirklich so, ich als 20-Jährige fand das natürlich als mega spießig, so Nudeln selbst machen, aber so eine frische Nudel dann, weil die Soße auch noch so ganz anders aufnimmt, das ist so ein ganz anderes Essgefühl.
Vor allem, du hast die also in der Maschine, du hast die in 5 bis 10 Minuten ist die fertig und im Wasser braucht die nur 2 Minuten. Ne? Also die ist ja auch dann wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich für dieses Gerät mal, wir haben es dann auch seinen
Eltern
geschenkt.
Wie viel kostet es? Wie viel kostet es?
Um die 250
du kannst es auch, dann hat es aber schon ganz viele Aufsätze.
Ja, wir haben ganz viele Aufsätze.
Ich habe es erst lustigerweise vor 3 Tagen, habe ich es mir angeguckt, also das günstigste von dieser Maschine kostet so um die 160, 170 Euro.
Aber das ist doch okay, weil diese richtig amtliche Pasta, die man jetzt, also es gibt ja jetzt wirklich diese Luxuspasta, die du kaufen kannst. Ja. Es gibt eine in so einer Papiertüte und die kostet schon 8, 9 und manchmal 12 so Euro. Dann,
stimmt.
Also, wenn man
da hast du die Maschine schnell draußen.
Ja, wenn man so ein, wirklich so ein Pasta-Junkie ist.
Ja.
Wie ist denn das mit euch? Wie teilt ihr Genuss mit? Also es wird sich, Leute, die mich neu kennenlernen, machen sich darüber lustig, dass ich halt, ich esse was und denke so, das hat mir meine Freundin Maike beigebracht, die eine totale Kulinarikerin ist. Und wenn wir im Restaurant waren, ist einmal so,
es feiert sich.
Wir haben es gerade in einem anderen Podcast, den wir aufgenommen haben, mit einem anderen Gast, habe ich gesagt, und das wiederhole ich gerne, ich bin jemand, der, das sagt meine Freundin Vera immer ganz, wenn sie zu Gast ist, Ole ist der Einzige, der wirklich, wenn er was gekocht hat, sich selber lobt, indem er, wenn ich, also ich bin wirklich, ich finde das, also ich mache es aber auch natürlich bei anderen, wenn andere für mich kochen oder so, bin ich genauso, aber ich bin so ein Genussmensch, wenn mir was richtig schmeckt, dann sag, oh, dann, ich kann nicht auch, also muss ich das verbal auch äußern.
Das ist auch ein bisschen peinlich, wenn man sich so, aber ich kann das, ich steuere das gar nicht.
Mir ist nichts mehr peinlich.
Ich
steuere
das
Leben.
Gar nicht. Ich genieße dann einfach.
Aber ich mache das ja auch. Bei Sweet and Easy habe ich ja ganz so oft schon Post gekriegt, warum ich mit vollem Mund spreche, wo ich dann dachte, ja, aber wenn du es im Mund hast und es schmeckt so geil und es ist doch Fernsehen, ihr könnt es ja nicht schmecken, dann muss ich es doch sagen, dass es geil ist.
Ich finde das total, also ich finde es schön, wenn Leute Genussmenschen sind, wenn sie was wirklich, also Geschmack ist für mich so wichtig und es kann was ganz Simples sein, es kann, weißt du, es kann aber auch was Aufwendiges sein, aber es ist ja auch immer die Arbeit, die dahinter steckt, ne? Jemand, also gerade wenn Leute für mich kochen oder wenn ich irgendwo eingeladen bin oder so und das schmeckt so gut, das ist ja auch die Arbeit, die sich machen oder die ich mir dann auch mache und das finde ich, das kann man auch belohnen, indem man sagt, ich habe zum Beispiel, mein Vater war Koch und ich habe das ganz oft, wenn ich in einem Restaurant bin und es schmeckt mir sehr, sehr gut, ich betone das am Ende beim Bezahlen immer sehr. Ich sage, hören Sie mal, das und das war lecker, weil das war so, bitte Grüße an die Küche, ganz toll und ich bin total happy. Weil ich finde das ganz wichtig, immer auch immer nicht nur zu meckern über Dinge, sondern auch mal zu sagen, ganz ehrlich, das war das Beste, was ich hier bis jetzt hier gegessen habe oder so. Ne? Also, wenn es auch wichtig. So Feedback,
auch in die Küche noch hin. Ja. Genau, und das kennt ihr aus Freundeskreisen ja auch. Es gibt ja die Leute, die wollen immer alles blöd finden. Es gibt Leute, die wollen alles super finden. Ja. Weil das kann man zu extrem machen. Mhm. Aber wenn man irgendwo hingeht, um Geld zu bezahlen, damit man den Fehler findet, das ist so absurd, oder?
Ja, es gibt, ich habe auch so Freunde, die dann, wie du schon sagst, so die immer so auf dem Sprung sind, was zu finden. Ne? Also die sind jetzt gar nicht so super negativ, aber es ist immer so, naja, da kann man jetzt, und ich war aber auch schon immer so, ich bin ja ausgebildeter Musical-Darsteller und mach Comedy.
Das hast du vorhin schon mal betont.
Ja,
Inni, er ist ausgebildeter Musical-Darsteller.
Ja, falls das noch keiner weiß. So.
Und du kannst singen.
Aber ich fand das immer so furchtbar, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen mal mir ein Stück angeguckt habe und dann war immer, ja, also da, der hat den Fuß nicht richtig gerade. Und oh, die singt ja da. Und ich bin immer erstmal, ich sitze im Theater und wenn diese Hauslights, ne, wenn das so ausgeht und der Vorhang aufgeht, ich bin wie ein kleines Kind. Ich freue mich erstmal, egal ob ich.
Weil die Magie beginnt.
Die Magie beginnt und es kommen Leute, die dafür gearbeitet haben und die mir was präsentieren. Und beim Essen ist genauso.
Ich bin ja großer Florence Foster Jenkins Fan.
Ja, die alte.
Mann. Ja, aber ich meine, immerhin mit Inbrunst. Sag ich mal,
deshalb, mir fällt das manchmal gar nicht auf, wenn dann irgendwas falsch ist, so weil ich es einfach nur in dem Moment genieße.
Ja, und gleich, wenn alles gleich ist, also nichts ist langweiliger als Perfektion so und stimmt, ist überhaupt nicht erstrebenswert.
So, jetzt muss ich aber leider hier einhaken, ich bin ja immer so ein bisschen der Zeitparty-Buffer.
Jetzt, wo es hier zu perfekt wird, ne?
Ja
gerade wo es jetzt zu perfekt wird mit
uns. Bevor die Sendung zu Ende geht, muss ich ja nochmal erwähnen, dass ich Musical darstelle. Nein.
Also, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich auch mal in der Wäscherei gearbeitet habe?
Kannst du bitte den Abspann singen?
Nein, bin dafür nicht engagiert.
Aber du möchtest uns darauf hinweisen, dass Jasmin uns noch ein Rezept kundtun soll. Mhm. Für unsere Hörer, also für Sie da draußen, gibt es ja immer von unseren Gästen immer lustige Rezepte, die Sie gerne nachbacken können und dann fotografieren können.
Ja.
Und dann mit dem Hashtag versehen können, Sweet and Easy.
Ja.
Dann gucken wir uns das an.
Ja, und, sagen, und Ole wie sieht sagt das dann, denn
wie
aus?
Sieht das denn aus?
Auch bitte mich verhashtaggen.
Jasmin Wagner Official, Ole Lehmann auch. Berlin, Eni im Turm und Sixt, das war die Autofirma. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe euch mitgebracht einen Carrot Cake. Also für mich ist der Carrot Cake der leckerste Kuchen der Welt.
Ach, danke. Ich liebe dich jetzt schon. Naja, ich meine, wir hatten einen Podcast, wo ich gesagt habe,
ich bin ja auch sowas, ich war auch mal auf einer Musical-Bühne. Genau, und ich habe aber natürlich irgendwie gewollt, dass ein interessanter, geckiger Twist drin ist und ich habe einen hawaiianischen Carrot Cake euch quasi vorschlagen wollen. Und
macht der Musik, wenn man den isst?
Ja, er tanzt Hula
mit
Hula.
Mit einer Ukulele natürlich und hat einen kleinen Blumenkranz um. Gott,
ja, also er
Klischees.
Schmeckt, er schmeckt wundervoll, weil man eben Ananas mit reinbackt. Es ist in dem Fall eine Dosenananas, weil die dann so schön weich ist und nicht fasert. Und es ist wirklich spannend, was passiert, dass, dadurch, dass diese säuerlich-fruchtige Variante damit reinkommt. Und es ist sehr, sehr einfach. Man muss die Zutaten eigentlich nur zusammenmischen.
Du musst auch jetzt keine Grammzahlen sagen, alles nur, was so drin ist.
Genau. Ja, auf jeden Fall Möhren, wie es der Name sagt. Mhm. Kokosraspel kommt noch dazu. Das ist dann auch irgendwie so das hawaiianische Nüsse, die Ananas. Und ja, Vanille ist schön mit drin. Es ist eben kein Butterkuchen, sondern der wird mit Öl gebacken. Mhm. In dem Fall empfehle ich Sonnenblumenöl, aber es könnte natürlich auch ein anderes pflanzliches Öl sein. Und dann wird da gebacken, ist fertig. Und das aller Wichtigste ist natürlich das Topping. Also ich sterbe für Frischkäse-Topping. Da würde ich sogar immer dreimal so viel machen, als dreimal so viel machen, als
Frischkäse auch gerne mit Mascarpone gemischt.
So, ja.
Ja.
Ja, aber schön, aber
es ist verrückt,
Dank,
weil das erinnert mich total an den leckeren Möhrenkuchen von Marlene, den ich ja gerne immer, Marlene Lufen, den ich ja gerne backe. Da ist auch Ananas drin und Walnüsse. Und das ist auch so ein Kuchen, der so sapschig, schlotzig, also das ist ja das Geile beim Möhrenkuchen.
Genau, und ich habe schon mal erwähnt, dass ich ja überhaupt erst zum Backen gekommen bin durch einen Carrot Cake, nämlich einen Dark Carrot Cake aus Amerika von einer Frau, die damals im 19. Jahrhundert so ein bisschen das Backen und Kochen revolutioniert hat und den ich heute noch backe, der total einfach ist, auch mit einem Frischkäse-Topping.
Und dunkel wird da durch das
Braunzucker,
ne?
Ja. Brauner Zucker und da sind aber auch, da steht Walnüsse und Rosinen, die Rosinen lasse ich immer gerne raus. Ich mag zwar Rosinen, aber nicht unbedingt im Carrot Cake.
Zum Abschluss würde ich auch gerne nochmal sagen, Rosinen im Gebäck und auch in Eiscreme übrigens. Das halte ich für unanständig. Das ist wie Popel.
So,
oh Gott, ich mag Rumrosinen, aber ich mag die gern auch so.
Ja.
Die
müssen ich wusste, dass irgendwas an mir komisch ist. Ja. War mir einfach schon immer bewusst. Jetzt weiß ich es, ist belegt.
Oh, das war schon wieder eine wunderbare Stunde und wir haben jetzt schon wieder einen halben Rekord geknackt. Also ich meine, wir wissen ja nicht, wie das geschnitten wird. Wahrscheinlich schneiden sie nur 5 Minuten raus. Hallo,
aber hoffentlich nicht, dass Ole, du Musicaldarsteller bist. Das muss jedes Mal drin
und Ole ist Musicaldarsteller. Das war Sweet and Easy, der Podcast. So.
Frau Sweet und Herr Easy sagen danke fürs, fürs Zuhören.
Ihr könnt natürlich überall raufklicken, wo, also ne, was uns hier betrifft. Also Jasmin Wagner Official bei Instagram, Eni im Turm und Six und Ole Lehmann Berlin. Und ihr könnt Jasmin folgen, bitte nicht so live, das wäre Stalking, aber so.
Im Internet.
Wenn ihr Kuchen mitbringt, könnt ihr mir auch richtig stalken.
So. Und wenn
immer eine Gabel in
diese
der Tasche.
Covid-Scheiße wieder aufgehoben ist, dann macht die bestimmt auch wieder Konzerte und ist zum Anfassen da und wir dann auch und Eni ist natürlich auch immer bei Six zu sehen mit Sweet and Easy, ne? Und das große Backen auf Sat 1.
Auch das. Ja. Und dann hoffe ich, dass ihr hoffentlich noch ein Ohr habt für die nächste Folge. Also wenn
schön,
ihr es jetzt lustig fandet, die nächste Folge wird genauso lustig.
Wäre zu vorstellbar, weil dann bin ich ja nicht da.
Aber es
hat auch Qualitäten.
Während ihr, vielleicht ist die auch schon da, die nächste Folge. Vielleicht
oder ihr hört euch einfach nochmal eine alte an.
Genau, während ihr jetzt den Carrot Cake backt von Jasmin.
Genau. So.
In diesem Sinne, bleibt gesund und immer fröhlich und backt viel. Lasst es uns wissen.
Ja. Und in diesem Sinne ein fröhliches guten Appetit.
Genau. Danke, Jasmin.
Danke
euch.
Tschüss.